Die müssen wir gleich mal aufklären, oder? Die wundern sich, worüber wir lachen hier. Super. Ich freue mich, dass ihr noch da seid und dass wir diese Adventfreizeit miteinander zu Ende bringen können. Ich möchte mit euch nämlich eine letzte Lüge ansprechen. Es gibt so viele Lügen, auf die wir reinfallen. Aber heute möchte ich euch zum Schluss noch eine Verzerrungslüge vorstellen. Wir haben da gerade ein bisschen, glaube ich, ein Gespür dafür bekommen, für diese beiden beim Bahnfahren, beziehungsweise die drei, als er hörte von der ein und derselben Erfahrung. Das ist ein und dieselbe Erfahrung, die waren offensichtlich beide beim Skifahren und beide haben das Gleiche erlebt, aber unterschiedlich beschrieben. Und das finde ich sehr interessant. Wir werden jetzt gerade uns gleich ein Beispiel mal anschauen, wie wir das in der Bibel auch sehen und welche Folgen das haben kann, wie gefährlich Verzerrungslügen sind. Ich habe das im Laufe dieser Tage immer mal wieder erwähnt, wie viel unser Denken, die Bewertung einer Situation Einfluss darauf nimmt, was das mit unserem Glauben auch macht. Das ist die Frage, wie will ich die Dinge sehen, welchen Blick habe ich auf das, von dem, was ich erlebe und wie bewerte ich das? Mut ist, wenn man trotz Sorgen, Zweifel oder Unsicherheit das Ziel angeht. Wer hält sich grundsätzlich für einen mutigen Menschen? Oh, wenige, glaube ich gar nicht, oder? Echt, seid ihr echt so? Wer hält sich nicht für einen mutigen Menschen? Es muss ja ein Gegenstück kommen, okay? Ja? Ihr Lieben, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Ja? Vielleicht ist das ganz gut, dass wir das mal verstehen. Ich finde es auch faszinierend und sehr beruhigend, dass Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es wird nicht gesagt, seinen Jüngern hat das nicht gesagt, uns Christen sagt er nicht, dass wir als Christen keine Angst mehr haben dürfen. Er hat zwar ein paar Mal seinen Jüngern gesagt, fürchtet euch nicht. Ja, also macht euch doch nicht in die Hose, ich bin bei euch oder so. Ja? Aber grundsätzlich sagt Jesus, versteht ihr das, dass wir in der Welt Angst haben, dass wir genug Gründe haben, wofür wir uns fürchten. Und Mut bedeutet, dass ich trotz Sorgen, trotz Zweifel, trotz Unsicherheit mich auf den Weg mache, auf dieses Ziel zugehe. Das ist Mut. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, eine Landkarte aus dieser Gegend. Hier unten, hier links von der Seite, hier ist das Rote Meer. Hier an der Stelle ungefähr ist damals vor 3.500 Jahren das Volk Israel aus Ägypten geflohen, durch das Rote Meer gegangen, durch die Hilfe Gottes. Dann haben sie hier eine Weile, sind sie runtergezogen, um dann hier oben in diesem Land Kanaan vor Jericho zu landen und dieses Land einzunehmen. Als Gott das Volk Israel gegründet hat, hat er das mit einem kleinen, armen, älteren Ehepaar getan. 75 Jahre war er alt, sie 65, jenseits der Zeugungsfähigkeit. Und Gott hat gesagt, lieber Abraham, liebe Sarah, mit euch habe ich vor, ein ganz eigenes Volk zu gründen. Und die sagt, ist klar, ne? Ja. Sarah, die war sogar noch ein bisschen witzig, die sagt, oh, soll ich mit meinem Kerl noch in die Kiste steigen auf dieses Alter? Ne? Schon lustig, die Bibel sagt das selber. Ne? Die Frau hat Humor und die Bibel hat auch Humor, weil die erzählt auch noch von dem, was Sarah so für sich denkt. Jetzt ist aus dieser Familie, Abraham und Sarah, ist mittlerweile ein ganzes Volk geworden. Sie sind in der Sklaverei in Ägypten. 400 Jahre war diese Familie in Ägypten und die waren so isoliert, weil die Ägypter mit diesen Hebräern nichts zu tun haben wollten, dass daraus ein eigenes Volk entstanden ist, so wie Gott sie das schon vorausgedacht hat. Und damals hat der Abraham, als er diese Familie gegründet hat, die hat er ja in Wirklichkeit von hier oben geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, hier oben, da oben lebte eigentlich Abraham. Der war vorher ein Sternenanbeter und ein Götzendiener. Und Gott hat diesen Abraham rausgeholt und gesagt, ich will dir hier so ein Land geben. Das ist jetzt noch bewohnt, aber deine Nachkommen, die werden dieses Land einnehmen. Und das wird euch zum Besitz gegeben werden, das heutige Israel. So. Und jetzt stehen sie dort. Sie haben seit ungefähr 500 Jahren, von Generation zu Generation, das Volk wird immer größer, die Familie wird immer vielschichtiger, es gibt schon mittlerweile 12 Bundesländer, Bundesstämme in Israel. Alle haben gehört, von Generation zu Generation, eines Tages werden wir hier aus dieser Sklaverei aus Ägypten rausgeführt werden. Eines Tages werden wir ein eigenes Land haben, das sogenannte gelobte Land, also das versprochene Land. Das wird unser Zuhause sein, da wollen wir hin. Das ist unserem Ur-Ur-Opa Abraham und seiner lieben alten Sarah versprochen worden. Und das, jetzt sind wir eine ganze Familie, ein ganzes Volk. Und wir werden nicht mehr Sklaven sein, wir werden frei sein. Heute Morgen haben wir was von Freiheit gehört. Wir werden frei sein. Wir bekommen ein eigenes Land. Das hat Gott uns versprochen, da wollen wir hin. Und als es soweit ist, also das ist ja so spannend, lest die Bibel, lest die ersten Kapitel und die ersten Bücher in der Bibel, 1. Mose, 2. Mose, super spannend, der Auszug dann aus Ägypten, wo sie endlich rauskommen aus der Sklaverei, sich auf den Weg machen mit Sack und Pack. Vorher Riesenwunder passiert, Riesenwunder, das ist der Knaller, wenn man sich das historisch vorstellt, was da abgegangen ist. Und jetzt stehen sie an der Grenze hier am Jordan. Hier unten ist der Jordan. Oben kommt der, fließt er runter, ne, durchs Tal bis ins Tote Meer. Wo ist das Tote Meer? Ich glaube hier. So. Jetzt sind sie da an dieser Grenze zu Kanaan. Und mittlerweile ist nicht mehr Mose der Leiter Israels, sondern Mose ist noch Leiter. Aber es gibt einen seiner Mitarbeiter, Josua. Kaleb. Und 10 weitere Spione. Und Mose sagt und Aaron sagen, ihr geht jetzt bitte rüber, aus jedem Bundesstamm einen Leiter, einen Führer, ihr geht bitte in das Land Kanaan rein, inkognito, ihr schaut euch an, wo sind die besten Bäume, also wo sind Wälder, wo kann man später mal Holz schlagen, wenn wir Holz brauchen, wie sind die Städte bewohnt, sind dort viele Nomaden, die kriegt man schnell weggewischt, ne, mit ihren Zelten, Pflöcke raus, und ja, die haben wir schnell besiegt, gibt es bewohnte Städte, sind die, wie sicher sind die, wo wächst der Wein, wo sind Früchte angebaut, wo sind Felder, wo ist es zu trocken, wo sind Bachläufe, wir wollen dieses Land kennenlernen, damit wir das, was Gott uns schon lange versprochen hat, dieses Land, damit wir es strategisch und klug einnehmen können. Alles klar. Und dann ziehen diese 12 Spione rein ins Land, gucken sie das alles an. 40 Tage sind die unterwegs und kommen nach 40 Tagen zurück. Ich lese euch mal diesen Abschnitt vor aus 4. Mose, Kapitel 13, ab Vers 27. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Das sind 12 Männer, ja? Habt ihr es? 12? Ist egal, ob das Männer oder Frauen waren, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber in diesem Fall waren es halt Männer. Sagt nichts über euch Frauen aus, die können genauso in die Falle laufen, wie diese Kundschafter das jetzt tun. Wir kamen in das Land, berichten sie, in das du uns geschickt hast. Und dieses Land ist tatsächlich in der Tat ein Land, in dem Milch und Honig fließen, also ein unfassbar reiches Land. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Dann haben die tatsächlich irgendwo Weintrauben abgeschnitten, die waren so groß und so fett, dass sie sicherheitshalber eine Stange durch die Rebe gezogen haben, die mit 2 Mann auf der Schulter getragen haben, weil um zu beweisen, was für fantastische Früchte dort in diesem Land Kanaan wachsen können. Bis heute ist Israel ein unfassbar fruchtbares Land, obwohl es hohe Wüstenanteile hat. Diese Früchte sind dort gewachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und sie sind gut befestigt. Und auch die Anakiter haben wir dort gesehen. Und die Amalekiter wohnen im Negev. Das ist hier unten im Wüstengebiet. Hier unten im Negev wohnen die Amalekiter und die Hethiter und die Jebusiter. Jebusiter sind übrigens die Vorfahren der Menschen in Jerusalem. Und die Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen am Mittelmeer und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose jetzt stellten und sagt, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er ihnen zu. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ vor. Sie sagten, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß, ja sogar Riesen. Die Anakiter haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und das waren wir auch in ihren Augen. Es ist ein und dieselbe Situation, es ist ein und dasselbe Land, es ist ein und dieselbe Verheißung Gottes und es sind 12 Männer, von denen 10 beschreiben, wie das Land nicht eroberbar sei und die anderen 2, die sagen, jawohl, jetzt erst recht. Es gibt Entmutiger. Von diesen 12 Kundschaftern, die das gleich gesehen haben, haben 10 beschlossen, dieses Volk zu entmutigen. Sie haben sich vorgenommen, alle Schwierigkeiten und alle Herausforderungen und alles das, was ihnen zu groß erscheinen könnte, auch schön allen zu sagen, wie schwierig es ist. Das ist Entmutigen. Und es gibt Ermutiger. Josua und Kaleb waren dummerweise in der Minderheit. Diese beiden haben gesagt, ja, das Land ist schwierig, wir haben es gesehen. Wir haben das gleich gesehen wie die anderen auch. Aber wir sollten uns jetzt sofort aufmachen. Wir sollten das in Besitz nehmen, was Gott uns schon lange versprochen hat, seit 500 Jahren. Wir machen das. Es heißt dort in Vers 13, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, was die Entmutiger sagen. Die Entmutiger sagen den Israeliten, wir haben die Anakiter gesehen und die sind riesengroß. Und als wir diese gesehen haben, fühlten wir uns wie Heuschrecken. Wisst ihr, was Heuschrecken sind? Die sind so klein. Und die kann man zerdrücken, die sind nichts. Die sind gar nichts. Natürlich im großen Schwarm können die alles so wegfressen oder so, aber grundsätzlich sind die nicht gefährlich, sondern ein Mensch kann immer eine Heuschrecke besiegen. Und sie sagen, wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Wir fühlten uns wie Heuschrecken und wir waren es ihren Augen auch. Versteht ihr, was wir die letzten Tage schon gehört haben? Bitte nehmt das mit in eurem Kopf, denkt darüber nach, damit euer Denken ein anderes Gefühl entwickelt, einen neuen Mut entwickelt. Sie haben sich selber wie Heuschrecken gesehen und sich sogar selber eingeredet. Die Anakiter halten uns auch für Heuschrecken. Die halten uns für jemanden, den man einfach zerdrücken kann. Wir sind nichts in den Augen der Anakiter. Das ist ihr eigenes Selbstbild, eine Verzerrungslüge. Es ist ein und dieselbe Situation, die sie gesehen haben. Und die einen entmutigen und die anderen ermutigen. Und ich möchte dich fragen, wenn du jetzt in deinen Alltag zurückgehst, ob du ein hauptamtlicher Christ bist, ein Ehrenamtlicher, ob du jung im Glauben bist oder schon lange dabei. Ich möchte dich fragen, wie möchtest du mit der Wahrheit umgehen, die du von Gott bekommst? Lässt du es zu, dass Satan die Wahrheiten verzerrt? Vielleicht die Detailinformationen gibt oder nur das Negativbild gibt von der Herausforderung? Oder willst du die Chancen sehen, die Gott dir darin gibt? Du kannst auch die nächsten 30 Jahre bedauern, was du alles an Pech und an Schwierigkeiten in deinem Leben erlebt hast und wie Gott in deinem Leben nicht gehandelt hat, was du dir gewünscht hast. Das kannst du machen, die nächsten 30 Jahre. Du wirst einer der unglücklichsten Christen sein. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte mit dir nicht teilen. Und ich weiß, dass es schreckliche Dinge gibt, die wir erleben können als Christ und wo wir daran verzweifeln könnten, weil wir denken, wo war Gott, warum hat er nicht dieses und jenes getan, warum hat er nicht mich beschützt, warum hat er nicht mich bewahrt oder warum hat er nicht eingegriffen, bevor ich etwas Falsches mache. Ich kann es euch auch nicht beantworten, aber wir können auch Gott fragen und sagen, was machst du jetzt da noch Gutes draus? Auf welche Versprechungen und Verheißungen Gottes kann ich setzen? In dieser Not, in diesem Unglück, in meinem Verzweifeln über mich selbst. Was sagt Gott über mich in meiner eigenen Sünde, in meiner eigenen Unfähigkeit? Was sagt er über dich? Was verspricht er dir? Und was verdreht, was verzerrt Satan sogar mit Verheißungen? Wo Satan Verheißungen verzerrt. Lukas Kapitel 4, reiße ich nur ganz kurz an. Jesus wird in der Wüste provoziert von Satan. Und ich weiß jetzt zumindest auf die Schnelle, die dritte Versuchung, bei der ersten beiden habe ich es gerade nicht auf dem Schirm. Ich weiß, bei der letzten Versuchung, wo Satan sagt, steig hier oben auf die Zinne des Tempels, spring runter. Und dann zitiert er eine Verheißung. Satan benutzt ein Versprechen Gottes, um Jesus zu provozieren, etwas zu tun, was er nicht tun sollte. Er sagt zu ihm, ja, in dem Psalm steht doch schon, er wird seinen Engeln befehlen, dass du dir deinen Fuß noch nicht an einem Stein stößt. Satan benutzt Zitate aus der Bibel, sogar Verheißungen Gottes und missbraucht sie, um den Sohn Gottes aufs Glatteis zu führen. Ihr Lieben, ich gebe euch das als letzte Botschaft dieser Freizeit mit. Bitte wendet euch Jesus zu und sagt, zeig mir deine Verheißungen und ich will sie mit deinen Augen lesen und nicht mit den Augen der Verführer und Heuchler, von denen wir am ersten Abend gehört haben, dass sie dämonisch sind, die Verführer. Und ihr werdet heute an diesem Bericht noch hören von Israel und von dem, was sie erleben, wie schrecklich diese Verführer sind. Wirklich schrecklich. Sie sind Väter des Todes. Ihr werdet es gleich noch hören. Sie sind Väter des Todes. Sie ahnen noch nicht, wie sie mit ihrer Verzerrungslüge den Tod bringen werden für Israel. Ich will euch nicht Angst machen. Ich möchte euch die Dramatik vorzeigen und die Chance zugleich. Ich möchte euch nicht sagen, tu dies nicht, tu das nicht. Ich möchte dir sagen, sei ein Ermutiger. Wir müssen nichts schön reden. Die Bibel redet nichts schön. Sünde wird ganz offen angepackt. König David, ein Ehebrecher, ein Mörder und ein Vertuscher. Gott redet offen und ganz ehrlich über die Bibel, in der Bibel von der Unfähigkeit von uns Menschen. Und er zeigt zugleich auf, wie er mit diesen Menschen noch etwas geschaffen hat. Was hat er mit ihnen geschafft? Wenn sie umgekehrt sind, sich an den wahren Gott gehängt haben, gesagt haben, hier ist mein Leben, hier ist meine Unfähigkeit, aber hier ist auch mein Herz. Ich will anders, ich will mit dir. Ich setze meine Hoffnung auch nach meinem Versagen immer noch auf dich, den lebendigen Gott. Und dann sagt Gott über David einen Satz, den wünsche ich euch allen. Egal, ob ihr Männer oder Frauen seid. Über David konnte er sagen, das ist ein Mann, vielleicht bist du eine Frau, nach dem Herzen Gottes. Nicht, weil er ohne Sünde war, sondern weil er begriffen hat, wenn ich irgendetwas schaffe, dann setze ich auf die Versprechungen meines Gottes, der sagt, ich darf umkehren. Ich darf umkehren. David schreibt in einem seiner Psalmen, in der Zeit, wo ich mein Betrug, meinen Mord vertuscht habe, bin ich quasi körperlich und geistig krepiert. Meine Beine starben ab. Seine Seele ist ausgelaugt und ausgehungert, bis er endlich es geschafft hat, seine Schuld vor Gott und vor Menschen zu bekennen. Und dann konnte er wieder fröhlich werden. Lest mal Psalm 51 dazu. Aber redet euch nicht das ein, was euch Satan einredet, der sagt, du bist zu klein, du bist ein Nichts, das schaffen wir nicht und so weiter. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen Ermutigung, denn Entmutigung raubt das Wichtigste, was du brauchst für dein Leben, nämlich Mut. Ihr seid jung, die viele von euch sind unter 20. Das spielt gleich noch eine Rolle, dass ihr unter 20 seid oder unter 21. Ihr Lieben, wir brauchen nichts mehr als Mut. Viele junge Leute sitzen, haben keinen Mut mehr. Die sitzen lieber vor ihren ganzen Computerspielen und verbrennen ihre Zeit und fragen Gott nach dem Willen Gottes, während sie nichts tun. Ja? Weil sie nicht mutig sind, weil sie nicht ranwagen und sagen, ich springe über meinen Schatten. Mut ist, trotz Angst aktiv zu werden, ein Ziel anzupacken. Redet in euren Teams darüber, was kann unser Ziel sein? Redet mit eurem Gemeindeleiter, mit euren Pastoren, mit euren Müttern und Vätern, wenn ihr gläubige Eltern habt. Redet mit ihnen. Was soll mein Ziel sein? Wo will ich hin? Wovor habe ich gerade Schiss? Und ist es vielleicht gerade mein Auftrag? Macht euch dabei nicht verrückt, sondern kriegt es raus. Wo darfst du mutig sein? Nicht todesmutig, dich nicht überfordern. Aber wo ist die Verheißung Gottes, ein Versprechen Gottes für mein Leben, das für mich greifbar wird? Redet darüber, das bekommt ihr auch nicht alleine raus. Entmutigung raubt das Wichtigste, was du brauchst im Leben. Und Entmutigung ist fehlerorientiert und auf das Negative ausgerichtet. Ich hoffe, ihr habt es ganz selten oder gar nicht gehört, dass ihr in eurer schönen Freizeit, die ihr vorbereitet habt, die ihr durchgeführt habt, für die ihr Hoffnung hattet, auch inhaltlich Hoffnung hattet, dass euch hoffentlich niemand entmutigt hat, indem er gesagt hat, das machst du falsch und das ist nicht gut und diese Lieder nicht und das ist zu laut und zu dunkel. Und hast du nicht gesehen, ich habe zu viel liegen lassen und das Gemeindehaus. Ja? Habt ihr jemand was von gehört? Ich befürchte das. Wisst ihr, was das ist? Das ist, auf das Negative ausgerichtet zu sein, auf das, was nicht funktioniert. Diese 10 Kundschafter haben den Israeliten gesagt, was alles nicht funktionieren wird. Und augenscheinlich, wisst ihr noch augenscheinlich? Da war so ein großes Auge hier, ne? Augenscheinlich wird einiges nicht funktionieren. Augenscheinlich ist vieles zu groß. Augenscheinlich ist vieles zu schwer. Ja, augenscheinlich ganz bestimmt. Entmutigung ist fehlerorientiert. Und Entmutigung will ich auch noch was sagen, dann höre ich auf, über Entmutigung zu reden. Entmutigung stärkt die Schattenseiten des Lebens und verringert deinen Selbstwert. Dein Selbstwertgefühl vor allem, ja, dein Wert nicht, sondern wie du dich selber fühlst. Wenn wir Menschen sind, die entmutigen, nehmen wir anderen das Selbstwertgefühl, den Mut, die Kraft, zu wissen, wer sie sind. Die Israeliten waren keine Heuschrecken, ihr Lieben. Sie sind nicht nichts. Du bist kein Nichts, du bist ein Kind Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. Wer bist du? Ein Kind Gottes. Dürft ihr euch reinschreien, schreit's euch an. Satan schreit euch in euer Gehirn, dass ihr nichts seid. Das schreit ihr euch in euren Kopf, wenn ihr gerade verzweifelt seid, wenn Gebete nicht erhört werden, wenn ihr versagt und wenn andere euch doof angeguckt haben oder andere gelobt werden und ihr nicht. Dann schreit Satan dir in deinen Kopf, hier in dein Ohr, wo ist Andreas der Arme und die anderen mit Schauspieler gestern, schreit Satan dir das ins Ohr, du seist ein Nichts und nimm dir deinen Selbstwert. Und Satan schreit es dir so ins Ohr, dass du die andere Botschaft Gottes nicht hörst, dass du ein Kind Gottes bist. Nicht weniger. Nicht weniger. Und mehr kann man nicht sein. Das ist mehr als ein Engel zu sein. Die Bibel sagt uns, wir sind mehr als Engel. Höher, bedeutsamer als Engel. Das ist ja irre. Ihr Lieben, wenn ihr irgendwie Komplexe habt zwischendurch, Selbstwert, Minderwertigkeitsgefühle, dann denkt daran, wer ihr in Gottes Augen seid. Was ist die Botschaft Gottes über dein Leben? Was soll ich denn tragen, wenn du entmutigt bist, wenn Dinge schieflaufen? Sind wir Heuschrecken oder was? Nichts? Oh, ich danke Gott, dass ich keine Heuschrecke bin. Ein Mensch, der lieben und leiden kann, der bocken kann und dem verziehen werden kann. Ich bin einer, der mit dem andere bereit sind, sich zu versöhnen. Das ist doch irre. Kein Mensch, kein Tier auf dieser Welt kennt Versöhnung. Wir können Versöhnung erleben. Das ist das Erste, was es gibt, dass jemand sich für dich entscheidet. Wir Menschen entscheiden uns immer nur für Tiere, damit wir sie streicheln oder essen können. Ja? Dafür sind sie gut. Manche beides, ja. Genau. Geil. Lest euch noch was vor. Wir haben diese Karte habe ich euch noch mal gezeigt. Jetzt sind sie auf dem Weg nach Kanaan rein hier, ne? Und auf diesem Weg nach Kanaan, wie gesagt, ungefähr 500 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, gibt es diese Verheißung für Israel. Und sie haben das, allein in der Bibel sehen wir das dutzendhaft, immer wieder, dutzendweise. Immer wieder kommt der Satz, wenn ihr in das Land kommt, wenn ihr in das Land kommt, dann vom Versprechung Gottes, das Land ist für euch bereit, es ist noch bewohnt, aber wenn ihr in das Land Kanaan kommt, dann. Gott tischt Verheißung um Verheißung in Israeliten auf, Versprechungen um Versprechung und Versprechung, von Generation zu Generation, vom Opa zum Enkel und von der Oma zu Urenkel und so weiter. Es geht immer weiter, Verheißung, Verheißung, Verheißung. Wir haben ein Buch der Verheißung, einen Schatz der Verheißung. Manche lesen hier drin nur Gesetze, ich lese hier drin ganz viele Verheißungen. Ganz viele Versprechungen Gottes. Und sie rauszukriegen. Haut euren Pastor an, euren Jugendkreisleiter. Macht Zweierschaften und lest die Bibel aus den Verheißungen. Redet darüber, welche Verheißung ist für mich heute gültig und welche ist nur für Israel gültig. Bekommt das raus. Lasst euch auf Verheißungen nicht verdrehen. Lasst euch nicht Verheißungen anschwatzen, die nicht wirklich vom Wort Gottes her getragen werden, sondern die Zeit vom Geistzeit getragen werden. Aber schaut nach den Verheißungen, die Gott dir gibt in deiner Situation und die Ewigkeitsgültigkeit haben, sodass du dich darauf bauen kannst. Verheißungen haben eine Ewigkeitskraft, die für Israel und die für seine Erlösten und die für dich gelten und auch noch für deine Urenkel, bis Jesus wiederkommt. Wir können nur aus der Verheißung erobern, ein Land einnehmen, das Gott uns bereithält. Nur aus der Verheißung, nicht aus unserer Kraft. Aber wenn wir Versprechungen Gottes haben, dann haben wir den einzigen Grund, warum wir überhaupt etwas mutig anpacken sollten. Nur aus der Verheißung heraus, aus den Versprechungen heraus, die Gott macht. Nur daraus können wir etwas erobern und etwas schaffen. Bitte dich, lebe verheißungsorientiert. Schaut auf das, was Gott in eurem Leben durch das Wort Gottes redet, nicht durch irgendwelche Propheten, die zu irgendeinem Heilungsgottesdienst oder irgendwelchen Sonderveranstaltungen kommen und sagen, wir bringen dir die Verheißung Gottes. Messt das an der Bibel, schaut da rein, glaubt niemandem, der sagt, die Bibel sei nicht mehr so gültig, wie sie vor 50 oder 500 Jahren waren. Wer so etwas sagt, ist ein Betrüger, denn er kann doch nicht sich zum Maßstab machen und sagen, ich habe eine neue Prophetie über das, was gültig war. Was soll denn tragen? Was soll denn tragen? Die subjektive Sicht eines einzelnen Menschen oder einer Clique, die auf einmal sagen, das Wort Gottes ist anders, als es vorher war? Das ist doch anmaßend, das ist eine Frechheit. Lasst euch nicht darauf ein. Bitte. Ihr könnt es machen, aber ihr schadet euch selbst. Ihr schadet euch und eurer nachfolgenden Generation. Ich verspreche es euch. Ich bin alt genug, um zu sehen, was in den letzten 40 Jahren passiert ist, seitdem Propheten falsch profitiert haben. Und was aus Menschen geworden ist, die vorher treu Jesus vertraut haben und wie ihr Leben und ihr Glauben und das Glauben ihrer Kinder zugrunde gegangen ist. Weil sie Verheißungen verdreht haben. Weil sie eigenmächtig gehandelt haben, mit dem Wort Gottes umzugehen. Lebe verheißungsorientiert. Wisst ihr was? Ich lese euch noch, was passiert, als diese Israeliten, diese Kundschafter gesprochen haben. Dann heißt es nämlich in Kapitel 4, Vers 14, Vers 1, als sie das hörten, wir sind Heuschrecken in ihren Augen und wir fühlen uns auch. Und dann heißt es, da schrien alle Israeliten laut auf. Sie weinten die ganze Nacht hindurch. Und dann begannen sie gegen Mose und Aaron zu klagen. Sie schrien, jetzt muss ich gerade gucken, wie weit ich lesen kann. Sie schrien, ach, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben und nicht hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden, dass unsere Kinder und Frauen als Sklaven verschleppt werden. Es wäre das Beste für uns, zurück nach Ägypten zu kehren. Sie wollen zurück in die Sklaverei. Wir haben heute Morgen von der Freiheit gesprochen. Wollen wir zurück in die Sklaverei Satans, zurück in ein altes Leben ohne Christus, in dem wir glauben, wir wären frei und sind es doch nicht? Versteht ihr? Diesem Volk geht es ganz konkret genau so, wie wir es heute Morgen schon gehört haben. Die Entscheidung, unter welche Herrschaft möchte ich kommen? Unter die Herrschaft dieses Gottes, meines Erlösers für das Land der Verheißung oder zurück zu meinen Sklavenbesitzern? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinde zu Boden. Zwei der Spione, nämlich Josua und Kaleb, zerrissen ihre Kleider vor Entsetzen. Und sie sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und gekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesonnen ist, dann wird er uns doch in dieses Land bringen, das er uns geben wird. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor diesen Bewohnern des Landes. Wir werden sie zu Beute haben. Der Schutz ist von ihnen gefallen. Wir werden sie aufessen wie Brot. Habt keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen. Das ist das Ergebnis dieser 10 Entmutiger. Es ist ein Albtraum, ehrlich. Ich empfinde es ein Albtraum. Wie Entmutiger es geschafft haben, eine ganze Gemeinde in Aufruhr zu bringen. Wahnsinnig zu machen. Bis hin, dass sie beginnen, ihre Leiter ermorden zu wollen. Erinnert ihr euch an einen der ersten Sätze, die ich euch in diesem Wochenende vorgestellt habe? Johannes 8, Vers 44. Satan ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Durch seine Verzerrungslügen macht er ein Volk Gottes zu einem Mördervolk, die ihre eigenen Leiter umbringen wollen. Ist das nicht der Hammer? Ihr werdet vielleicht niemanden erschlagen, aber ihr werdet anfangen, vielleicht Rufmord zu begehen, schlecht über andere zu reden und zu denken, weil in euch eine Verzerrungslüge zerrt. Ich lese euch weiter, Kapitel 14, Vers 26. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, wie lange soll mir dieses böse Volk noch Vorwürfe machen? Ich habe ihr Klagen gehört, richte ihnen jetzt Folgendes aus, so wahr ich lebe, werde ich euch genau das geben, womit ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr. Ihr alle sollt hier in der Wüste sterben, wie ihr es euch gewünscht habt. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist, oh ihr Armen, die ihr 20 seid, hier in dieser Geschichte sind es doch die 20-Jährigen, der 20 oder älter ist und gemustert wurde, also für den Krieg, und seinen Fuß in das Land setzt, also keiner von ihnen soll in das Land seinen Fuß setzen, dass ich euch mit einem Eid geschworen hatte. Nur Kaleb und Josua sollen davon ausgenommen sein. Aber eure Kinder von denen ihr gesagt habt, sie würden von euren Feinden verschleppt werden, sie bringe ich sicher in das Land. Sie werden dieses Land kennenlernen, das ihr ausgeschlagen habt. Aber eure Leichen werden in der Wüste verwesen. Und dann sagt Gott, für diese 40 Tage, die die Kundschafter im Land Kanaan waren, für jeden Tag, den die weg waren, wird das Volk Israel ein Jahr lang in der Wüste bleiben und hier rumziehen. Ne? Müssen wir jetzt zurück hier runter in die Wüste. 40 Jahre. Nach 40 Jahren haben die Israeliten einen neuen Angriff gemacht unter der Leitung von Josua. Josua war also dann schon ein alter Kerl. Mose war schon gestorben. Unter der neuen Leitung von Josua hat 40 Jahre später den Angriff wieder gemacht. Da kommt der berühmte Bericht von Jericho und im Fall von Jericho kommt dann 40 Jahre später. Ihr Lieben, die den Angriff gemacht haben, waren die Kinder derer, die damals Gott nicht vertraut haben. Hoffentlich seid ihr die Kinder, ob ihr jetzt 20 oder auch älter seid, ja? Seid die Kinder, die Gott vertrauen, die auf die Verheißung setzen. Wir wollen nicht die gleichen Fehler machen, die vielleicht eure Väter und Mütter gemacht haben, weil sie auf die falschen Verheißungen gesetzt haben. Ich hoffe, ihr habt tolle Vorbilder in euren Elternhäusern, in euren Gemeinden. Aber wenn ihr sie nicht habt, dann schaut nicht auf die schlechten Vorbilder, dann schaut darauf, was die Verheißung im Wort Gottes ist. Ihr könnt diejenigen sein, die das Reich Gottes erobern, weil ihr auf die Verheißung Gottes setzt. Nicht auf falsche Verheißungen, nicht auf falsche Prophetien, sondern auf die, die aus dem Wort Gottes kommen. Sie müssen zurück in die Wüste. Und ich wünsche euch nicht, dass ihr zurück in die Wüste müsst. Es muss kein Schaden sein für euch. Die Israeliten haben nachher das verheißene Land trotzdem bekommen, denn Gott hat es versprochen, nur 40 Jahre später. Aber ich wünsche euch für euch selbst, für das Leben, das noch vor euch liegt, dass ihr so eine doofe Zeit nicht durchmachen müsst, wie die Israeliten das durchmachen mussten. Nochmal so einen Wüstengang zu machen, weil ihr nicht wolltet. Ihr sagt, ach nee, das ist mir zu anstrengend, diesem Gott zu vertrauen. Ich will euch zugleich aber Mut machen. Also macht euch nicht verrückt. Habt keine Angst vor Gott. Wir müssen nicht vor Gott Angst haben. Wir brauchen nur allein auf die Verheißung Gottes schauen. Wir könnten jetzt noch sammeln, aber die Zeit ist rum. Wir müssen zum Schluss kommen. Und ich glaube, ihr seid auch müde. Aber nehmt euch das als Idee mit. Oder ihr Leiter, die hier heute hier sitzt, haut eure Teens und Jugendlichen an und sagt, komm, wir machen im Hauskreis, im Jugendkreis, in den Bibelstunden, in der Predigtreihe, was auch immer. Wir gucken uns die vielen Verheißungen in der Bibel an. Ihr könnt 2 Jahre nur Bibelarbeiten über Verheißungen machen. Und gucken, wie ist das auf mein Leben anwendbar und gehört vielleicht auch gar nicht in unsere heutige Zeit. Das schaut euch mal an. Und ihr geht mit einem ganz neuen Mut ins Leben als Christen. Ich bete noch mit euch. Lieber Jesus, ich danke dir, dass wir am Schluss dieser Freizeit Ermutigung bekommen. Nämlich die Ermutigung, auf Versprechungen zu geben, die wir in deinem Wort lesen. Danke, dass du gesagt hast, dass du uns nie allein lässt. Danke, dass du sagst, du wirst den glimmenden Docht, also den kleinsten Glauben, nicht auspusten. Du wirst den, der angeknackst ist und der voller Schmerzen gebrochen ist wie ein Rohr, nicht abbrechen. Du sagst, dass du wiederkommen wirst. Du hast gesagt, dass die, die durchhalten, erben werden. Du hast uns hunderte von Versprechungen gegeben, die für uns anwendbar sind. Und wir wollen darauf vertrauen. Wir wollen von dir lernen, wie wir sie anwenden können im Alltag. Beim Einkaufen, beim Lernen, beim Streiten, beim Ärgern, beim Traurigsein. Beim Lachen und dann beim dumme Witze machen, bei Leute reinlegen, beim allem. Wir wollen in all dem dich mitnehmen. Danke, Jesus, dass du in diesem Wochenende hier warst. Danke, dass du bei uns bleibst. Danke, dass du mit uns gehst in unseren Alltag. Und Jesus, wir wollen ermutiger sein. Ermutiger sein für die Alten und ermutiger für die Jungen. Und wir wollen uns auch ermutigen lassen. Wir wollen nicht bockig sein, wenn uns jemand ein Trostwort gibt, wenn uns jemand in den Arm nimmt oder auch jemand sagt, ich möchte dir auf einen guten Kurs helfen. Jesus, danke, dass du uns reich beschenkst durch deine Verheißung. Amen.